Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, Kinder, ich wollte euch Vogelmanns noch ganz herzlich gratulieren zu dem Titel eurer Tochter. Das gehört nämlich auch zu Kindern dazu. Ja, das ist der Hammer. Sie hat einen Junioren-Allzeitrekord eingestellt, glaube ich, beim Schwimmen und sie ist in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin. Ha? Über alle, international. Wow, super. Ich finde es ja schon gut, wenn die Leute schwimmen können. Verstehst du, bevor ich so mitten auf dem Teich drauf bin, hat sie ihn schon viermal durchquert. Ja, so ungefähr ist es also von daher. Einfach super und ich finde es toll. Ich denke auch immer an die Kinder von Frank, an die beiden Freunde, die riesengroß jetzt mittlerweile sind und im Profisport spielen. Und ich finde es toll, wenn unsere Kinder erfolgreich sind. Und ich kenne noch jemanden, der findet es super toll, wenn seine Kinder erfolgreich sind, das ist der Vater im Himmel. Und der Vater im Himmel freut sich an seinen Kindern und der freut sich, wenn wir Frucht bringen. Und das ist ja auch eine gewisse Frucht. Ich meine, was musst du trainieren, um so gut schwimmen zu können? Unglaublich. Ja? Was musst du trainieren, um so gut Basketball spielen zu können? Unglaublich. Und ein bisschen ist es so, dass wir Kinder Gottes manchmal vergessen, dass Gott uns gute Anlagen gegeben hat und dass er uns alles gegeben hat. Aber wisst ihr, der Unterschied, ich sage immer, der Unterschied zwischen denen, denen auf der Bühne stehen und diejenigen, die begabt ist, ist der Fleiß. Du kannst noch so begabt sein, wenn du deine Gabe nicht fleißig trainierst, dann wird es nichts mit Erfolg. Und komischerweise, es gilt ein bisschen für das Geistliche auch. Wir glauben immer so, wir gehen irgendwo hin und dann haben wir die Mega-Offenbarung und dann ist alles irgendwie schon geritzt und von alleine. Und das Dumme ist an der Sache, ein Stück weit stimmt es ja, ein Stück weit brauchen wir natürlich Offenbarung, brauchen wir die Begegnung Gottes, aber was machen wir denn damit? Und ich denke dann immer an dieses Gleichnis von diesen Talenten und von den Fünden, wo es Menschen dann gibt, die haben was anvertraut bekommen von Gott und das Beste, was sie damit wissen, sie vergraben es, anstatt dass sie anfangen, es zu gebrauchen und in diesem Gebrauchen dann erleben, wie sich das multipliziert. Und deswegen, ich möchte irgendwie einladen heute, dass wir gemeinsam auf die wichtigste Frucht schauen, die es in der Bibel gibt. Es gibt nämlich eine Geschichte und es erinnert mich, muss ich auch nochmal dazu fügen, es erinnert mich an eine Sache. Ich habe vor einiger Zeit das mal gehört, dass jemand, entweder war derjenige verstorben selber und kam zurück, die haben ihn irgendwie reanimiert und er war aber schon eine ziemliche Zeit tot, oder es war so, dass er das in der Vision hatte. Auf jeden Fall hat er sich selbst vor dem Thron Jesu wiedergefunden. Und er hat sich gefragt, hat sich alles überlegt, was er jetzt so zu seinem Leben sagt, die Kurzfassung. Und wie er dann so an der Reihe war, hat Jesus ihm eigentlich nur eine Frage gestellt. Und die Frage war, hast du gelernt zu lieben? Und ich finde, mich hat das ziemlich getroffen. Also wenn du noch so viel tolle Dinge kannst, ist das Wesentliche, was Gott möchte, dass wir lieben. Und es gab auch schon zur Zeiten Jesu so eine Auseinandersetzung und Jesus spricht dann über das Wichtigste im Leben. Er sagt, das steht in einem der Evangelien, in Markus, da wird er gefragt, welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortet, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann antwortet der Pharisäer, der ihm das gefragt hat, und sagt, ja, du hast richtig gesprochen, Meister. Und da sagt, geht der Text weiter, da Jesus sah, dass der Pharisäer ihm verständlich antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und dieser Zusatz, dass er nicht fern ist vom Reich Gottes, ist interessant, weil es zeigt die Charakteristika des Reiches Gottes. Der Charakter des Reiches Gottes, dass dieser Ort, an dem Gottes Herrschaft existiert, ist nämlich Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten ist die Charakteristika. Und es gibt unglaublich viel begabte Leute. Ich meine, schaut euch so eine Talentshow an, ne? Also Hammer. Da können Leute singen, ach du liebe Zeit. Also die brauchen keine Instrumente, die legen da los, jeder Ton stimmt, die trällern wie die Lerchen, ja. Und du bist fasziniert. Oder wenn du manchmal so Künstler siehst, was die in der Lage sind darzustellen, wie die auf eine leere Leinwand etwas hinmalen, was anschließend dein Herz bewegt, weil es so einfach und so prägnant und doch so tief ist, und mit wenigen Strichen kriegen die Ausdruck von Gesichtern und Landschaften her, und es ist großartig. Und das sind die Gaben, und auch im Geistlichen, es gibt tolle Leute, die können unglaublich gut prophezeien, also du begegnest ihnen und die wissen anschließend, haben sie deinen Mail gelesen, sagt man so, also sie wissen alles von dir, irgendwie Blutgruppe und Zukunft und Vergangenheit und wer mit dir verheiratet ist, in welchem Haus du wohnst, das ist grandios. Und dann gibt es auch Leute, die können super predigen, du kannst denen stundenlang zuhören, wirst gar nicht müde dabei und so weiter. Also es gibt jede Menge Gaben, aber interessanterweise sind die Gaben sehr zu unterscheiden von den Früchten. Die Gaben sind wichtig, damit Menschen Früchte hervorbringen. Die Gaben sind uns gegeben, dass wir Menschen helfen, reif zu werden, damit sie Frucht bringen. Aber was Gott an uns sehen will, sind die Früchte. Und speziell die Frucht, nämlich zu lieben. Und es gibt zu diesen zwei Liebesgeboten, gibt es ja noch das dritte. Lasst uns, also Johannes 4, Vers 19 und 18 heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und die Gebote haben wir von Jesus, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebt. Und es ist wirklich so, es gibt diese drei Anweisungen Gottes der Liebe. Es ist Gott über alles zu lieben, seinen Nächsten wie sich selbst und noch schlimmer, die Brüder und Schwestern so, wie Jesus sie geliebt hat. So steht es im Johannesevangelium drin. Dass wir mit dem Maß, wie Jesus die Menschen liebt, sollen wir unsere Geschwister lieben. Und wir merken, das ist alles ziemlich hohe Anforderungen und das ist alles andere als einfach, das zu leben. Fangen wir mit der ersten an. Die Liebe zu Gott, die könnte man gut beschreiben mit Anbetung. Liebe zu Gott, da gibt es eine tolle Geschichte von David. David liebte Gott, der machte sonst schon mal ein paar Fehler und ein paar ganz üble Fehler, aber eins konnte man ihm nicht absprechen, dass er Gott von Herzen liebte. Und dann kommt es zu dieser berühmten Szene, wo er vor der Bundeslade Gottes vorne wegläuft. Und er fängt an zu tanzen und da steht drin, er war nur bekleidet mit einem leinernen Ephod, da regen sich dann immer die Leute, also sprich mit Unterhosen, Baumwollunterhosen, war er bekleidet und hüpfte vor der Bundeslade hin und her und ergoss sich in Ausdruckstanz. Also wenn du jemals Probleme hier mit dem Tanzen vorne hast, hättest du besser David nicht zugeguckt, weil da wär's dir noch ganz anders gegangen. Seine Frau guckte ihm zu und dachte, der spinnt. Das hat sie mehr oder weniger freundlich zu Ausdruck gebracht, worauf Gott ziemlich sauer auf sie war. Da braucht man nicht ins Detail gehen, aber ihr könnt es mal nachlesen. Jedenfalls David tanzte ekstatisch vor der Bundeslade. Und die Bundeslade steht ja für die Gegenwart Gottes. Also er tanzte vor der Gegenwart Gottes, vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Gegenwart Gottes, die es in seinem Leben zur Verfügung stand. Vor der tanzte er. Das könnte man tatsächlich mit Gottesdienst beschreiben. Dann gab es eine zweite Geschichte von Anbetung, die ich besonders finde. Das war die Maria. Die Maria, die Schwester vom Lazarus, kurz vor seiner Hinrichtung, kurz vor seinem Tod in Jerusalem, kam dieser Jesus zu dem Haus von Lazarus und die beiden Schwestern waren da und da heißt es von Maria. Und Maria kam und zerbrach ein Gefäß von einem Pfund Nardenöl. Und Nardenöl ist das kostbarste Öl. Es ist ein Parfümöl. Es ist gedacht für die Aussteuer und es hat den Wert eines Jahresverdienstes. Es war 300 Silberlinge, das ist ein Jahresverdienst. Dafür arbeitest du mindestens ein Jahr, um dieses Öl zu bezahlen. Und das war gedacht, damit sie als junge Frau sich parfümieren kann und ihr Mann gefallen kann und dass sie in der Gesellschaft adäquat riecht. Und das macht sie kaputt mit einmal über dem Haupt Jesu. Und die Jünger regen sich massiv über die Verschwendung auf und sagen, wie kann man bloß, das Zeug hätte man doch verkaufen können, wenn du das schon machen willst und den Armen geben. Weil sie gar nicht begreifen, was das für eine Liebe in Maria ist, nämlich die Liebe zu Gott, dass sie alles hergibt, egal was es sie kostet, um Gott zu gefallen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Das sehe ich da drin ganz massiv erfüllt. Sie zerbricht ihre Reputation vor der Gesellschaft. Anbetung. Also, wenn du Anbeter sein möchtest, professionell möglichst, wenn du wirklich Anbeter sein willst, dann kann es gut sein, dass du deinen gesamten Ruf aufs Spiel setzt. Dann kann es gut sein, dass du anschließend in den Augen der Menschen als Spinner durchgehst. Kann es gut sein, dass die Leute denken, du bist absolut übertrieben, du bist ein Spinner. Anbetung, wahre Anbetung, denkt nicht über okay nach gesellschaftlich. Wahre Anbetung denkt nach, wie kann ich Gott zum Ausdruck bringen, wie kostbar er für mich ist. Und deswegen ist Anbetung im tiefsten Sinne Ausdruck der Liebe Gottes zu Gott. Und deswegen sucht Gott auch Menschen, die ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Die ihn also nicht nur aus Emotionalität heraus anbeten, sondern in Geist und Wahrheit anbeten. Die bereit sind, alles zu riskieren. Anbetung kann auch sein, nach Afrika zu gehen, um sich um die sterbenden Kinder zu kümmern. Anbetung kann sein, in seinem Beruf ein Mensch zu sein, der dort neue Normen setzt, der sich nicht der allgemeinen Meinung beugt, sondern die Standards der Werte Gottes in seinem Beruf umsetzt. Das ist Anbetung. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung kann sein, dass du deinen letzten Pfennig gibst, damit Kinder essen, damit Menschen Gutes haben, weil Gott dir das zeigt und weil du ihm damit alle Ehre geben willst. Versteht ihr, Anbetung ist so viel mehr als nur Lieder singen und gute Worship-Zeiten zu haben. Ich habe heute den Verdacht, wenn ich so unsere Worship-Szenen angucke auf der Welt, habe ich den Verdacht, dass das auf der Bühne stehen wichtiger ist als das Gottlieben. Weil es völlig egal ist, ob dich jemand sieht oder nicht sieht. Entscheidend ist, dass Gott dich sieht. Entscheidend ist, dass er hört, wie du ihn erhebst, dass er sieht, wie du ihn anbetest. Und diese Anbetung, die Gott wirklich im Zentrum hat, die braucht keine Bühne. Die braucht auch keine Umstände. Die braucht noch nicht mal Musik. Die braucht gar nichts, außer Gott und dein Herz. Und wenn Gott sagt, er möchte Früchte an uns sehen, dann glaube ich, dass würdige Früchte der Liebe zu Gott diese Anbetung ist, die uns zum Beispiel in David oder eben diese Maria gezeigt hat. Und auch die Märtyrer gezeigt haben, die gesagt haben, ich werde Gott nicht verleugnen, auch wenn es mich das Leben kostet. Ich möchte einladen, ganz neu zu leben. Wirkliche Anbetung setzt gelegentlich den guten Ruf aufs Spiel. Wir verlieren. John Wimber hat es ungefähr so locker gesagt, er hat gesagt, ich bin ein Narr für Jesus Christus, wessen Narr bist du? Weil er gesagt hat, im Grunde genommen bist du immer ein Narr. Aber du kannst entscheiden, ob du ein Narr für Gott sein möchtest. Und das kommt aus der Liebe zu Gott. Das kommt nicht, weil ich was vorzeige. Das kannst du nicht durchhalten. Du kannst diese Liebe, diese Anbetung nicht durchhalten, wenn es etwas ist, was du vorzeigen möchtest. Du kannst diese Anbetung nur durchhalten, wenn es der tiefen Liebe deines Herzens entspringt. Und es ist wirklich wichtig. Schaut, Gott sucht Anbeter. Gott sucht Menschen, die ihn von Herzen lieben. Das ist die Frucht, die er an uns sucht. Und das Interessante ist, manche Leute fragen mich, wodurch entsteht Vollmacht in Heilung und Befreiung? Und ich will dir sagen, da gibt es diesen Vers in Johannes-Evangelium, wo Jesus sagt, der Vater liebt mich und weil er mich liebt, wird er mir noch größere Werke zeigen. Und da zeigt Jesus, dass seine ganze Wundertätigkeit, seine ganze vollmächtige Tätigkeit auf dieser Liebesbeziehung zu seinem Vater beruht hat. Es ist die Liebe zum Vater und die Liebe, die der Vater zu uns hat und die wir zum Vater haben, die bei uns die übernatürlichen Kanäle entriegelt, wo die Kraft fließt, die Vollmacht kommt, die Durchbruchspower kommt. Das ist die Liebe zu Gott, ist der Schlüssel zu einem vollmächtigen, übernatürlichen Leben. Und Anbetung ist unsere Lebenshaltung, wie wir diese Früchte der Liebe produzieren. Das Zweite, und die Bibel sagt, ist nicht weniger bedeutend, würde ich überschreiben mit Barmherzigkeit. Die Liebe zum Nächsten ist nämlich aus meiner Sicht vor allen Dingen Barmherzigkeit. Da gibt es diesen Samariter, den Jesus extra erwähnt, wie der Pharisäer fragt, wer ist denn mein Nächster? Da erzählt Jesus diese Geschichte von diesem Samariter und sagt, pass mal auf, da war ein Typ, den mag niemand in der Gesellschaft, aber der erbarmt sich über den, der unter die Räuber gefallen ist. Der erbarmt sich über einen Menschen, der in seinem Blut da liegt. Der erbarmt sich über jemanden, der in Schwierigkeiten ist. Das ist der Nächste. Und das Interessante ist, werden wir gleich sehen, man kann ganz leicht herausfinden, wer mein Nächster ist. Das werden wir gleich herausfinden. Dann sagt Matthäus 7, Vers 12, sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Alles, wenn du haben möchtest, dass man dich beim Autofahren ehrt, dann ehre die anderen Autofahrer. Ja? Weil du deinen Nächsten liebst. Und ich muss, ey Leute, das ist mein Arbeitsfeld, das ist so meine Point of Weakness. Wenn der Typ davor mich wieder runterbremst auf 20 und ich hab's gerade eilig und ich dann eigentlich nur nach dem Ort der Überholung suche und dann Gott mir zeigt, dass jetzt Liebe ist, dem nicht noch einen Dichter aufzufahren, damit der einen Herzkasper kriegt, sondern Abstand zu halten und mein Temperament zu dämpfen und zu sagen, Gott, ich will diesen Menschen lieben, ich will ihn ehren, ich will ihm Gutes tun. Oder wenn ich mich zurückhalte, über Politiker nicht zu lästern, sondern meinen Mund zu verschließen und zu sagen, hey, erstens weiß ich gar nicht, in welcher Situation der sich befindet, zweitens, vielleicht tut er ja absolut sein Bestes, was sind die Hintergründe? Und dann einfach nicht zu diesem Schandmaul werde, das über anderen Leuten herzieht und sie niedermacht, ohne sie tatsächlich zu kennen. Wisst ihr, die Liebe zum Nächsten, die lässt nichts Schlechtes aus meinem Mund kommen über andere Menschen. Die lässt mich eher noch Segen aussprechen und sie hochheben. Die Liebe zu meinem Nächsten lässt das Beste in ihm suchen, damit ich ihn erheben kann, nicht damit ich ihn runtermachen kann. Ehrlich gesagt, über die Dauer habe ich herausgefunden, ich fühle mich nicht besser, wenn ich andere Menschen runtermache. Dann sind wir alle beide unten, das ist auch nicht toll. Aber ich fühle mich viel, viel besser, wenn ich jemanden erhebe, dann geht es mir schon besser. Da komme ich, merke so, dass wenn ich jemanden erhebe, dann erhebt sich mein Herz auch schon ein bisschen. Und je mehr ich jemanden erhebe, umso höher kommt mein Herz. Also ist es wirklich wahr, diese Liebe zu meinem Nächsten ist ein Schlüssel auch zur Liebe zu mir selbst und umgekehrt. Dass ich meine Selbstliebe aufbauen kann, indem ich die Liebe zu den anderen lebe. Gleichgültigkeit übrigens ist das Gegenteil, oder ist Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Gleichgültigkeit ist Lieblosigkeit. Wenn du Menschen gegenüber gleichgültig bist, wenn du politischen Situationen gegenüber gleichgültig bist, wenn du den Leuten in deinem Umfeld einfach gleichgültig begegnest, dann bist du per se ohne Liebe. Das ist keine Frucht des Liebes. Ich tue ihnen nichts Böses. Naja, du tust ihnen auch nichts Gutes. Du bist berufen, Gutes zu tun. Du bist berufen, das von Gott zu vermehren. Du bist nicht berufen, wie ein Karpfen im Teich zu sein, einfach deinen Mund zu öffnen. Das geht mich nichts an. Doch, alle Menschen, die dir begegnen, gehen dich absolut was an. Deswegen, ich glaube, liebe den Nächsten. Habt ihr das bei der Sprechstunde mal gehört? Der Nächste bitte. Der Nächste bitte. Der nächste Mensch, der dir begegnet, weißt du, was der ist? Der ist dein Nächster. Das ist ganz einfach. Also der very next Mensch, den du in die Augen guckst, ist dein Nächster. Du brauchst nicht warten auf jemand anders. Der Nächste, der kommt, ist dein Nächster. Die Menschen, die uns begegnen, Tag für Tag, die Leute, die mit uns Wand an Wand wohnen, die bei uns parken, die uns angucken, das ist mein Nächster, weil es ist der Nächste. Und ihnen möchte ich mit Freundlichkeit leben. Ich möchte kleine Dinge tun. Es ist so klasse, wenn du an der Kasse jemanden sagst, was sie hier machen, machen sie richtig gut. Du musst die Gesichter sehen von diesen Leuten, wie die sich freuen. Und du hast jetzt nicht das Evangelium verkündigt, du hast ihnen jetzt nicht gesagt, dass sie gerettet werden müssen. Du hast ihnen einfach nur gesagt, weißt du was? Das, was du hier versuchst zu machen, das machst du gut und für mich bist du ein Segen. Das wird spannend, wenn du anfängst, diese Kleinigkeit zu tun, wie aufregend dein Einkaufen wird. Das zweite ist Energieumwandlung. Böses mit Gutem beantworten. Anstatt, dass du das Böse zurückgibst, denkst du, das kommt mir gar nicht in der Tüte. Teufel, du wirst mich nicht dazu verleiten, dass ich das Böse tue, was du willst. Ich werde das Gute tun, wo man mir Böses tut. Und das dritte ist, die Not sehen. Für den einen stoppen, eine Person anhalten, weil man etwas sieht, wo man was ändern könnte. Weil man jemanden plötzlich wahrnimmt, der Hilfe braucht. Wenn wir diese drei Dinge tun, freundlich leben, die Energieumwandlung machen und die Not sehen, ich glaube, dann leben wir gut und verantwortungsvoll in Liebe zu unserem Nächsten. Das dritte möchte ich gerne nennen Hingabe. Manche würden sagen, okay, Anbetung ist auch Hingabe, stimmt. Aber das ist eine andere Form von Hingabe, die hat was mit Aufgeben, die hat was mit Ergeben zu tun. Die Hingabe, um die es hier geht, die hat mit deinem Menschen, den du in deiner Gemeinde hast, zu tun. Wir müssen verstehen, alle Kinder Gottes, jeder, der sich für Jesus Christus entschieden hat, gehört zum Volk Gottes. Wer weiß, dass alle Leute, die in meinem Volk sind, nicht automatisch meine Familie sind? Die Gemeinde, wo du vor Ort lebst, das ist deine Familie. Du gehörst zum Volk Gottes. Das Volk Gottes ist die Braut Jesu Christi, ist die Gemeinde. Aber du brauchst eine Familie. Du lebst auch so im Natürlichen, nicht einfach im Volk, ich und das Volk. Das ist nämlich schön unverbindlich und ist nichtssagend. Da brauchst du keinerlei Hingabe, weil du sowieso zu denen getrieben wirst, die du sowieso magst, die gleichen Geschmack haben, den gleichen Interesse haben. Das ist witzlos. Aber in einer Familie, dort lernt man Sozialkompetenz, hoffentlich. Denn in einer Familie musst du dich auf Menschen einstellen, die ganz anders sind wie du, die ganz anders reagieren, die ganz andere Vorlieben haben, die vielleicht sogar in einem ganz anderen Alter sind, die andere Bedürfnisse haben. Und dort kann man Hingabe lernen, denn das, was Jesus sagt, bedeutet eigentlich, dass wir einander lieben sollen und dass das eigentlich Hingabe ist. In Johannes 3, Vers 18, 1. Johannes 3, Vers 18 steht, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Reale Beziehungen in der Gemeinde leben. Sich wirklich helfen, wirklich füreinander da sein. Das zweite, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Für Geschwister sichtbar und erreichbar werden. Sich nicht verstecken in der Gemeinde. Sich nicht hinter der, ach ja, ich gehöre dazu. Nein, du gehörst nicht zu dieser Familie, wenn du nicht sichtbar bist. Zaungäste, naja, du kannst überall Zaungast sein, du kannst an ein Konzert gehen, dich hinten hinsetzen, dann bist du ein Zaungast. Du hast mit dem ganzen Geschehen nur sehr peripher zu tun. In der Gemeinde sollte das anders sein. In der Gemeinde gehörst du zu dieser Familie. Das heißt, wenn es der Familie schlecht geht, wen betrifft es? Dich. Wenn es der Familie gut geht, wen betrifft es? Dich auch. Wenn du in deiner Familie dich engagierst, kannst du was verändern. Deine Familie, die hat Gott dir gegeben. Und das ist die Gemeindefamilie. Und wenn du feststellst, ich kann hier mit niemandem, bist du vielleicht in der falschen Familie. Dann musst du nach der Familie suchen, die Gott dir zeigt. Weil es gibt einen Platz für dich definitiv und das ist deine Familie. Und in der gibt es ein Prinzip, Hingabeleben. Die Gemeinde ist nicht der Ort des Konsums von christlichen Worten und Predigten, von klasse Worship-Zeiten und tollen Veranstaltungen. Das ist Konsum, das kannst du auch in einer Konzerthalle tun. Sondern Gemeinde ist der Ort, wo dich Menschen verbindlich finden, wo du deine Hand reichst, wo du ein tiefes inneres Ja zu dem sprichst, obwohl der ganz anders ist und was weiß ich ist, vielleicht dir noch nicht mal gefällt. Da fragt Gott nicht nach. Meine Geschwister wurden auch nicht gefragt, wie es mich auf die Welt geschlagen hat. Ich war dann einfach da und ich habe rumgeplärrt. Das war das Erste, was sie von mir gehört haben. So ist es manchmal mit Christen, wenn die zur Welt kommen. Weißt du was, die sind komisch und die plärren erst mal rum und du siehst ihre Bedürftigkeit. Du musst sie auch manchmal trockenlegen. Aber das macht nichts, deswegen sind wir Familie. Deswegen gehören wir zusammen und in solchen Gemeinschaften, in so familiären Gemeinden können Menschen gesund reifen. Und wenn du das wegnimmst, dann hast du lauter Kinder. Ist ja schön der Begriff Gotteskinder. Aber das war nie gemeint, die Infantilität der meisten Leute zu schützen. Es war nie gemeint, damit die kindisch bleiben dürfen. Die Bibel spricht davon, dass es Gottes Plan ist, uns aufzurüsten zu starken Männern und Frauen Gottes, die väterliche Verantwortung für andere übernehmen. Das ist das Ziel der lebendigen Gottes für uns alle. Und das funktioniert nur in einer Gemeinde, in der du dich hingibst. Das funktioniert für dich niemals, wenn du als Zaungast kommst. Dann kannst du hinterher die Noten wie beim Eiskunstlauf geben. Heute war der Worship eine glatte 5, die Predigt war eine glatte 3 und die haben mich auch begrüßt, also geben wir ihnen mal eine 2 und dann gehst du nach Hause in deiner Gerechtigkeit und du hast hundertprozentig versäumt, ein Kind dieser Familie zu sein, ein Mitglied eines wertvollen Geschenkes Gottes und du bringst keine Frucht für die Brüder- und Schwesterliebe. Denn die Bruder- und Schwesterliebe ist eine Frucht, die Gott an dir sehen möchte. Und die Bruder- und Schwesterliebe hat was damit zu tun, dass du bereit bist, dich zu verschenken an Menschen, die es normalerweise nicht verdient haben. Woher weiß ich das? Weil Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, will ich, dass ihr euch jetzt liebt. So wie Jesus uns liebt, mit der gleichen Liebe, mit dieser Intention, dass Jesus sich verschenkt, damit wir leben können, sagt er, ich will, dass ihr euch so auch liebt. Und dann denkst du, oh, tja, zum Glück gibt es den Heiligen Geist. Wer wusste, dass der Heilige Geist nicht nur für Manifestationen und für Gaben da ist? Sondern vor allen Dingen dafür, dass du ganz bewusst bereit bist, dich hinzugeben und verbindlich mit Brüdern und Schwestern zusammenzuleben. In unserer Gesellschaft ist es nicht mehr üblich, verbindlich zu sein. In unserer Gesellschaft ist es nicht mehr üblich, sich auf etwas einzulassen. Die Folge ist Charakterschwäche. Und deswegen, wenn wir Charakterstärke in uns finden wollen, Charakterstärke an uns finden wollen, wenn wir erleben wollen, wie Gottes Geist echte Früchte, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich mich bewusst habe entscheiden müssen, Menschen wieder neu zu vertrauen. Da sagst du, ja, wie geht das denn? Du verstehst, Vertrauen ist natürlich zuerst mal Gefühl. Tun wir es mal hier hin. Okay, also hier steht jetzt Vertrauen, Klammer auf, fühlen, Klammer zu. Auf der linken Seite steht verstehen, begreifen. Ja, das ordnen wir dem Verstand zu. Und da oben gibt es ein Wort, das heißt Aman, das heißt Glauben. Glauben hat nicht mit Verstehen zu tun und Glauben hat nicht mit Fühlen zu tun. Sondern Glauben heißt, das, was Gott gesagt hat, dich damit zu verbinden und es für wahr zu halten. Das ist Glauben. Du verbindest dich mit seinem Wort. Und dann wird aus einem unfruchtbaren Opa der Vater vieler Nationen, weil er nicht mehr auf seinen erstorbenen Leib guckt, sondern auf das, was Gott gesagt hat und sagt, ich nehme dieses Wort für mich an. Und dann sagt die Bibel, das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Der Glauben ist nicht zuerst fühlen. Vertrauen kann man manchmal fühlen. Aber ich benutze meinen Verstand, wenn ich das Wort Gottes lese, dass ich meinen Gefühlen befehle, seid jetzt mal ruhig, ich vertraue trotzdem. Ich verstehe gerade nicht, aber ich halte Gottes Wort doch für wertvoll. Und dann verbindet sich das Wort Gottes mit meiner Entscheidung, mich eins zu machen mit dem, was Gott gesagt hat. Und das ist der Schlüssel für die Liebe für meine Brüder und Schwestern. Und das ist der Schlüssel für die Liebe zu den Menschen um mich herum. Und das ist der Schlüssel, um Gott wirklich lieben zu können. Und wenn ich diesen Schlüssel benutze, dass ich sein Wort zu meinem mache, ich mag das Hebräische, da ist dieses Erkennen, bedeutet, ja, Adam erkannte Eva, ne? Meinte sexuell eins werden. So, wenn ich Gottes Wort erkenne, heißt es, ich werde eins mit dem Wort Gottes. Und wisst ihr, diese Einswerden mit dem Wort Gottes hat ein ganz tolles Ding. Man wird dadurch fruchtbar. Das gibt Babys. Das gibt geistliche Babys. Jedes Mal, wenn du mit dem Wort Gottes eins wirst, kriegst du geistliche Babys. Und diese geistlichen Babys wachsen heran als Früchte. Wir müssen verstehen, dass Glauben viel mehr ist, als nur verstehen und fühlen. Sondern es ist ein rücksichtsloses sich einlassen auf dem, was Gott gesagt hat. Und wenn es um die Hingabe zu Geschwister geht, es gibt tausend Gründe, warum ich das nicht tun soll. Allein schon mein Erfahrungswert. Und es ist genau falsch. Weil das hat Jesus von uns verlangt, hat gesagt, ich habe mich auf dich eingelassen und ich habe genau gewusst, was für ein Früchtchen. Ich habe genau gewusst, dass du mich 7x70 am Tag wieder betrügen wirst. Und ich habe mir von vornherein vorgenommen, dir 7x70 am Tag zu vergeben. Und dann sagt Jesus, und genauso möchte ich, dass du dich einlässt auf deinen Bruder und deine Schwester. Auch wenn du weißt, dass du dich vielleicht immer wieder neu entscheiden musst. Gemeinde kann man nur real leben. Alles andere ist eine bequeme Utopie. Der weltweite Leib Jesu, vergesst den ganz schnell wieder. Ja, es gibt ein Volk Gottes, aber du gehörst zu einer Familie. Und diese Familie muss definitiv sein für dich. Denn nur wenn du definitive Beziehungen lebst, kannst du Früchte in Beziehung bringen. Die Frucht des Heiligen Geistes wird sichtbar in realer Liebe. Ist so interessant, das ganze 1. Korinther 13 kannst du eigentlich mit einem Satz erfüllen. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das ist die Frucht des Geistes. Und Gott, wenn er wiederkommt, er wird nicht suchen nach Begabte. Denn er hat im Himmel 100 Milliarden Mal Begabtere als du. Gaben sind im Himmel keine Rarität. Aber Liebe, die sich in Schmerz, in Trauer, in Tag und Nacht, bei Wind und Wetter erwiesen hat, diese Liebe, die ist unfassbar wertvoll für den Himmel. Und genau das sucht Gott an uns. Diese Liebe, die aus den Situationen geboren wird, die man nicht, es ist nicht so ein komisches Gefühl erstmal. Ich bin ja froh, dass ich manchmal Gefühle habe dafür, aber eben nicht immer. Es ist meistens etwas, Gott, du hast es gesagt und deswegen tue ich es. Und dann erlebe ich, wie es Frucht bringt. Und manchmal muss ich mich überwinden und manchmal muss ich entgegengesetzt meiner Gefühle arbeiten. Die größten Formen von Anbetungen, die ich bisher übrigens erlebt habe, war, ich kann mich gut daran erinnern, ich kann von ihr reden, weil keiner mehr wahrscheinlich weiß, wer das war. Wir hatten eine Worship-Leiterin. Und die hatte am Sonntag wieder Worship-Zeit anzubeten. Und unter der Woche hat sie ihr Baby verloren. Sie war schwanger und hat ihr Baby verloren. Und niemand hätte das erwartet und niemand hätte gedacht, dass sie jetzt am Sonntag da am Start ist. Aber sie hat sich das nicht nehmen lassen. Sie ist gekommen und hat Gott angebetet über ihren Schmerz. Ich habe das ähnlich erlebt, wie euer Sohn gegangen ist. Und ihr habt angebetet über euren Schmerz. Glaubt mir, kein Engel in der ganzen Himmelswelt kann Gott diese Anbetung geben, denn die kennen keinen Schmerz. Das können nur Menschen. Und so ist, du weißt, das ist Berufung, noch zwei Schritte und du bist angestellt. Diese Früchte wie Anbetung, diese Früchte wie Barmherzigkeit, eine Barmherzigkeit, die nicht fragt, was kommt dabei raus. Mache ich mich dabei nass? Mache ich mich dabei unnötig? Und die Hingabe, die keine Hemmung kennt, sich auf Menschen einzulassen. Das sind die Früchte, von denen ich glaube, dass sie Gott an uns sehen möchte. Und ich würde gerne euch den Text noch vorlesen aus Epheser 5, 1. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, und an der er Freude hat. Nochmal, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt es, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Epheser 5, 1 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich finde die sehr gut übersetzt. Lasst uns Gott selbst zum Vorbild nehmen, der uns mit so einer Liebe begegnet. Versteht ihr, das ist keine... Das ist jetzt, oh, ich muss jetzt auch noch lieben. Ja? Also wenn du das jetzt denkst, hast du die Predigt wirklich falsch verstanden. Sondern, hey... Ich weiß eins, wir sind am Ende der Zeit, nicht nur der Predigt, sondern der ganzen Welt. Und an dieser Ende der Zeit muss es erlaubt sein, zu fragen, welche Früchte habe ich vor Gott? Denn eines Tages wird Jesus dich fragen, hast du gelernt zu lieben? Das wird seine einzige Frage an dich sein. Hast du gelernt, den Reinhard zu lieben? Na, viel Spaß. Hast du gelernt, deinen Bruder, deine Schwester zu lieben? Hast du gelernt, den Autofahrer vor dir zu lieben? Hast du gelernt, deinen Nachbarn, der immer so laut die Musik hat, zu lieben? Hast du gelernt, Gott zu lieben inmitten deines Desasters? Hast du gelernt, Gott zu lieben über alles hinaus, was dir wichtig ist? Und wenn wir dann sagen können, ja, weißt du, was dann war? Dann war dein Leben ab. Absolut erfolgreich. Dann war dein Leben kostbar und wertvoll. Dann war dein Leben wirklich wert, dass du es gelebt hast, wenn du dann einfach Ja sagen kannst. Und ich weiß, dass wir alle Hilfe brauchen. Also Leute, ich kann ja jetzt hier locker reden und nachher hocke ich wieder im Auto. Versteht ihr, was ich meine? Das kommt morgen früh und du weißt ja, der Nächste ist der Nächste. Ja? pass auf, wie der Nächste du mit ihm umgehst. Wenn du so ähnlich bist wie ich und sagst, ich brauche alle Kraft des Himmels, um das zu leben, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Und ich bitte dich, dass du dich jetzt ausstreckst zu Gott, von dem alle Hilfe kommt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diese Frucht nicht nur bei uns sehen willst, sondern dass du diese Frucht in uns wirkst. Vater, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast, damit er uns in diese Liebe hineinführt. Vater, so bitte ich dich für uns alle, dass du uns zu echten Anbetern machst, unsere Herzen füllst mit Barmherzigkeit und dass du uns die Kraft zur Hingabe zu meinem Bruder und meiner Schwester schenkst. Vater, segne jeden Einzelnen, der sich hier ausstreckt nach dir, und ich vertraue dir, Vater, dass deine Kraft, dass dein Heiliger Geist jetzt auf jeden kommt und jedes offene Fenster nutzt, das da ist. Ich danke dir, von diesem Tag an wird das nie mehr die gleiche Gemeinde sein und nie mehr der gleiche Ort sein, sondern auch nie mehr die gleiche Person sein, weil du, Heiliger Geist, wirkst. Und Vater, ich bitte dich, dass das tief fällt und dass diese Früchte kommen und wachsen und reifen. Gib dir immer wieder die nötige Bewässerung und die nötige Sonnenschein für diese Früchte, Vater. Vater, ich bitte das in Jesu Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.